Einige Wochen lang besaß das Volk die Macht. Alle deutschen Staaten erhielten liberale Regierungen. Die Fürsten waren wie gelähmt und gaben nach. Man ließ sie auf ihren Thronen sitzen. Der zweite Akt der Revolution fand in Frankfurt am Main statt. 600 gewählte Abgeordnete des Volkes zogen in die Paulskirche ein. Die erste deutsche Nationalversammlung. Sie wollte den ersehnten Nationalstaat gründen, eine gerechte Verfassung ausarbeiten und die Freiheit festigen. Alles gleichzeitig und alles friedlich. Parteien bildeten sich, die Linke, die Rechte, die Mitte. Man gab sich demokratische Spielregeln. Aber die Zeit verrann und die Probleme wuchsen. Blutige Aufstände von Unterschichten, Kriegsdrohungen des Auslandes, Nationalitätenkonflikte im Osten. Das Parlament debattierte monatelang. Unsere Abgeordneten kommen mit der Revolution nicht voran, klagte das Volk und wandte sich ab. Die Fürsten und das Militär hatten Zeit, sich neu zu formieren. Sie beseitigten die liberalen Regierungen mit Gewalt und setzten der Revolution ein Ende. Die Parlamentarier mussten die Paulskirche räumen. Sie hatten keine Soldaten. Am heiligen Abend 1848 lagen lustige Geschenke auf den Gabentischen, Figuren zum Ausschneiden. Es waren die Prominenten der Paulskirche, die Kämpfer für Einheit und Freiheit. Nun hingen sie in den Stuben und man ließ sie als Hampelmänner zappeln. Spott und Enttäuschung lagen eng beisammen. War die Neuordnung Deutschlands auf friedlichem Wege nicht möglich? Jahre später löste Bismarck das Problem auf andere Weise. Mit Eisen und Blut. Aachen, Juni 1849. Morgens um 7 balanciert Alfred Riedel auf einem Gerüst im Kaisersaal des Rathauses. Er müht sich, die Wände mit Bildern aus dem Leben Karls des Großen zu bemalen. Kraftvoll sollen sie wirken, wie die Schöpfungen des Mittelalters. Deswegen lässt Riedel sich auf eine uralte Maltechnik ein, das Fresko. Aber nichts gelingt. Er ist verzweifelt. Dabei waren seine Entwürfe mit Ölfarben auf Leinwand hervorragend. Vollendet in Form und Farbe erhebt ein dunkelhäutiger Araber seine Lanze gegen Karl, den Frankenkaiser, der in dieser Sekunde zum tödlichen Streich ausholt. Der Kampf zwischen Europa und Asien ist Riedel prächtig geraten. Eindrucksvoll auch der Sturz der Irminsul und die Kaiserkrönung. Aber Ölmalerei ist technisch leicht, Fresko kompliziert. Wasserlösliche Farben müssen auf einer feuchten Wand aufgetragen werden. Das Farbpulver muss in einen besonderen Kleister gebunden werden. Dessen Zusammensetzung allerdings kennt Riedel nicht. Er versucht es mit Eigelb und Essig. Bald überzieht eine Schicht graugrün wie Schimmel den Anstrich. Riedel probiert Knoblauchsaft und Fischblasenschleim. Nun werden die Bilder flau und blass. Endlich findet er eine Mischung, aber beim Trocknen hellen die Farben auf. Er pinselt über, der neue Belag wirft Blasen und platzt ab. »Ich kann nicht mehr«, schreibt Riedel. »Und mal doch weiter.« Otto III. Vor dem Leichnam Karls. Riedel verherrlicht die großen Deutschen. Ihr Charakter sei Vorbild, ihre Politik Verpflichtung. Möge das alte Kaiserreich in neuer Form wiedererstehen. Riedel sprach seinen Zeitgenossen aus der Seele. Zur selben Zeit, Ende Juni 1849, herrscht im Großherzogtum Baden Bürgerkrieg. Deutsche schießen auf Deutsche. Die letzten Schüsse der Revolution von 1848 fallen in Rastatt. Freiheitlich gesinnte Bürger und Soldaten haben sich in der Festung verschanzt. Sie verteidigen ihre Badische Republik, einen Staat mit Verfassung und Freiheitsrechten. Bastard ist von bayerischen, württembergischen und vor allem preußischen Truppen eingeschlossen, die die letzte Flamme der Revolution austreten wollen. Als die Preußen beginnen, Granaten auf die Bürgerhäuser in Rastatt zu schießen, flüchten die Menschen in Schutzräume unterhalb der Festung. Tausende verbringen hier die Nächte. Kinder werden geboren. Greise und Kranke sterben. Die Nahrungsmittel werden knapper. Der preußische Belagerungsgürtel zieht sich immer enger zusammen. Ohne Hoffnung erwarten die Eingeschlossenen das bittere Ende. Wochenlang stemmen sich die badischen Freischärler gegen den Feind, aber sie gehen unter. Und mit ihnen stirbt in Deutschland jede Hoffnung auf Freiheit von fürstlicher Willkür. Preußen kämpft nicht für sich, verlautbart der preußische Kommandeur, sondern für Deutschlands Einheit, für seine wahre Freiheit. Mütter in Rastatt sangen in stiller Verzweiflung ein trauriges Wiegenlied. Schlaf, mein Kind, schlaf leis, dort draußen geht der Preis. Wir alle müssen stille sein, als wie dein Vater unterm Stein. Schlaf, mein Kind, schlaf leis. In einer Serie von willkürlichen Verhaftungen und Erschießungen stellen die Sieger Ruhe und Ordnung her. In der Festung Rastatt werden 51 Aufständische exekutiert. Ein Rebell namens Karl Schurz hat Glück. Er entdeckt einen Abwasserkanal und kriecht unter den Festungswerken hindurch ins Freie. Karl Schurz floh nach Amerika in der Hoffnung auf Freiheit und Wohlstand. Einer von einer Million Auswanderern, die in diesen Jahren Deutschland den Rücken kehrten. Schurz brachte es bis zum Innenminister der USA. Wer zu Hause blieb, musste sich ducken. Liberale und Demokraten verkrochen sich. Deutschland blieb in 34 Staaten zerteilt. Die Könige und Fürsten festigten ihre Macht, während sich die Bürger an Karl Spitzwegs harmlosen Gemälden erfreuten. Die Monarchen hatten aus der Revolution gelernt. Sie wehrten schon den Anfängen liberaler Gesinnung. Da gab es diese neumodischen Kindergärten, in denen Pädagogen von freier Entwicklung sprachen. Sie wurden verboten. Die Kirchen dagegen erzogen zu Gehorsam und Bescheidenheit. Sie wurden unterstützt. Über alle Staaten zog sich das Netz der politischen Polizei. Man überwachte, bespitzelte und sperrte ein. Verfassungen wurden im konservativen Sinn korrigiert. Die Bürger lebten in Polizeistaaten, ohne Presse-, Versammlungs- und Vereinsfreiheit. Sumpfluft, überschrieb Nietzsche diese Zeit nach der Revolution. Und Heinrich Heine spottete, gelegt hat sich der starke Wind und stille ist's daheime. Germania, das große Kind, erfreut sich wieder seiner Weihnachtsbäume. Wir treiben jetzt Familienglück. Was höher lockt, das ist von Übel. Die Friedensschwalbe kehrt zurück, die einst genistet in des Hauses Giebel. Gemütlich ruhen Wald und Fluss von sanftem Mondlicht übergossen. Nur manchmal knallt's. Ist das ein Schuss? Es ist vielleicht ein Freund, den man erschossen hat.